Ich bin mal wieder absolut begeistert davon, wie Gott solche Gottesdienste vorbereitet. Werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Jens hat gerade gesagt, es gibt eine gewisse Spannung in dem, was Gott sagt. Nämlich, wenn er so in unsere Mitte hineinspricht, dem einen spricht er Entspannung zu und sagt, hey, racker dich nicht ab. Und dem anderen sagt er, hey, werd auch nicht nachlässig. Ja, sondern streck dich danach aus, dass die Liebe in eurer Mitte größer wird. Und natürlich liegt da eine Spannung drin. Und mit dem, was ich heute Morgen mitgebracht habe, möchte ich im ersten Moment mal die Spannung noch mal ein bisschen erhöhen. Ich möchte also heute Morgen mal auf eine Bibelstelle eingehen, die uns mal herausfordern darf. Aber eben auch in diesem ganzen Kontext des Gottesdienstes, den wir jetzt schon hatten, ist das einfach nur mal wieder Gottes wunderbare Art. Wir haben eben gesungen, und das ist ja gerade auch noch mal angeklungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ja, wer von euch das so richtig von ganzem Herzen mitsingen kann, mich fordert das auch immer wieder heraus. Wisst ihr, in so einem emotionalen Überschwang in dem Gottesdienst singt sich das sehr leicht. Wenn aber dann Gott mal wieder ganz andere Wege für uns hat, als wir, die uns manchmal erträumen, und ich dann sage, ich gehöre dir, Herr, du darfst trotzdem mit mir machen, was du willst, und ich schalte mich dabei einen Gang zurück. Ja, Leute, da ist das Halleluja ein bisschen kleiner, oder? Ja, ihr wisst, worüber ich rede, das ist gut. Ausgangspunkt aber bei alledem ist es doch, dass wir Gott als den kennengelernt haben, der er ist. Er ist dieser liebevolle Vater, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir leben dürfen. Er ist dieser Gott, der seinen Sohn hat ans Kreuz gehen lassen, damit wir schuldlos sein dürfen. Und das ist die größte Tat, die es jemals im Universum gegeben hat. Ich darf zu Gott gehören, weil er alles für mich getan hat, nicht weil ich irgendwas geleistet habe. Es ist seine Gnade, es ist seine Liebe zu mir, die das alles möglich macht. Seid ihr mit mir? Und das ist der Ausgangspunkt, auf dem wir stehen, und das dürfen wir auch nicht verlassen. Und da möchte ich uns gerne am Anfang dran erinnern. Und ich bin über eine Bibelstelle gestolpert, vor allen Dingen auch deswegen, in euren Bibeln wird es wahrscheinlich genauso sein, dass so manchmal über irgendwelchen Abschnitten so von Menschen formulierte Überschriften dabei sind. Ja, also da werden dann manchmal so Sinnabschnitte mit einer Überschrift übersehen, die eigentlich in dem Bibeltext nicht drin vorkommen. Und da bin ich über eine Überschrift gestolpert in meiner Bibel. Da stand drüber von der Pflichterfüllung im Dienst. Und sowas motiviert mich ja schon wieder total, ne? So, Pflichterfüllung ist so gerade so ein Wort irgendwie, da kommt bei mir nicht so auf Anhieb Freude auf. Und dann kommt diese Bibelstelle hinterher und wir lesen hier jetzt mal Lukas Kapitel 17 ab Vers 7 und hier schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl seinem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist doch mal eine richtig motivierende Bibelstelle heute Morgen, oder? Ja. So, an wen richtet sich das hier heute Morgen? Ich möchte gerne ganz klar betonen, heute Morgen möchte ich vor allen Dingen zu den Mitarbeitern der Gemeinde sprechen und natürlich auch an alle die, die es schon gewesen sind und vielleicht nicht mehr so ganz aktiv sind, aber auch an alle die, die es noch werden wollen, sprich an alle. Ja, ich glaube, dass wir als Mitarbeiter im Reich Gottes selbstverständlich dabei sind, wenn wir einmal verstanden haben, wer Jesus ist und wie er ist. Und ich meine hier in diesem Text, da sind ein paar Missverständnisse drin, wenn wir nicht aufpassen, wo wir reinfallen können oder wo wir hineintappen können. Übrigens, wenn wir hier diesen Text lesen und hier sehen, wer aber wird von euch zu seinem Knecht, hier steht im Griechischen das Wort doulos, das ist also noch mehr wie Knecht, das heißt eigentlich Sklave. Oh. So Sklaventum, da verbindet ja jeder in seinem Kopf was anderes mit. Aber eigentlich ist es nie etwas Positives. Sklave zu sein, Und wenn wir uns als Sklaven unseres Herrn sehen, ja, da müssen wir schon mal ein bisschen näher hingucken. Also hier sind ein paar Missverständnisse drin und die möchte ich mal gerne kurz nennen, damit wir uns diesem Text mal ein bisschen nähern können. Übrigens, diese Überschrift Pflichterfüllung im Dienst, das kann nur jemand drüber schreiben, der sich nicht tiefer mit diesem Text beschäftigt hat. Weil wenn man hier ein bisschen näher hinkommt, da kommt man zu ganz anderen Schlüssen. Aber Schritt für Schritt, wir wollen uns ein bisschen darauf zubewegen. Das erste Missverständnis, was hier in diesem Text drin ist, ist, dass Gott der Herr ist, was wir ja auch unterschreiben, aber hier an dieser Stelle auf einmal zu einem Tyrannen mutiert, der uns unterdrückt. Oder? Das zweite Missverständnis, was hier drin ist, wir sind seine Knechte und haben absolut nichts zu melden, sondern sind nur im Gehorsamsmodus. Das dritte Missverständnis, was hier drin steckt, ist, hier gibt's Dienst ohne Ende und es gibt keine Entspannung. Und selbst wenn wir dann alles getan haben, was er uns aufgetragen hat und von der Arbeit nach Hause gekommen sind, ist noch lange nicht Feierabend, sondern auch dann geht's im Dienst weiter und von dir wird wirklich alles erwartet. Und das vierte Missverständnis ist, am Ende sollen wir, wenn wir das alles durchgehalten haben, auch noch so tun, als wenn das normal wäre. Ja, ich lass mich ruhig hier mal ein bisschen provozieren, darf ich das? Wenn wir nicht aufpassen und das mit unseren deutschen Gewerkschafterohren hören, dann kommen wir zu solchen Rückschlüssen. Wenn wir dabei allerdings auch nur diesen Fehler machen und vergessen, wer Gott eigentlich ist, deswegen habe ich es eben schon am Anfang betont. Wisst ihr, es ist und bleibt so, Gott ist der Herr, Jesus ist der Herr unseres Lebens. Amen. Ein paar Nachfolger sind da, ist schön. Wisst ihr, Gott ist und bleibt der souveräne Gott, der niemandem Rechenschaft schuldig ist und uns als seinen Knechten schon gar nicht. Das ist so und das bleibt auch so. Und wir dürfen nicht vergessen, mit wem und über wen wir hier reden. Das ist eine ganz klare Geschichte. Auf der anderen Seite müssen wir aber doch sehr mal klar hingucken, dass Gott, der eben noch gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind, du bist derjenige, den ich auserwählt habe. Ich will, dass du in meiner Nähe bist. Ich habe mein Leben für dich am Kreuz gegeben, nicht jetzt hier plötzlich seinen Charakter verändert. Gott ist unveränderlich und da, wo er gute Dinge über deinem Leben ausgesprochen hat, ja, da ist Gott derjenige, der er ist. So hat er sich schon am Anfang vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Er ändert über dich niemals seine Meinung. Halleluja. Und das dürfen wir auch in so einer Bibelstelle nicht zulassen, dass sich hier plötzlich unser Gottesbild verkehrt. Gott ist derjenige, der es gut mit dir meint und dir alles geschenkt hat in den himmlischen Regionen. Und das darf unser Herz erstmal auch in diese Ruhe, in diese Gegenwart von ihm hineinführen. Und wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Er wird sich nicht verändern. Römer 8, 31, 32. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Das ist eine feststehende Tatsache und Gott verändert sich nicht. Auch hier in solch einer Bibelstelle nicht. Der Charakter Gottes verändert sich niemals und auch seine Aussagen über dich nicht. Er wird niemals zu einem Sklaventreiber und Tyrannen in deinem Leben werden. Sein Wesen ist Erbarmen, sein Wesen ist Gnade. Und die, die sein Angesicht suchen, werden bei ihm auch nur Gnade und Annahme finden. Ja, Psalm 89, Vers 15, da steht, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Throns. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Und das ist der Charakter meines Herrn, von dem ich absolut begeistert bin. Amen. So, und wenn wir dieses Gottesbild bei uns einmal richtig verinnerlicht haben, dann müssen wir die ganzen anderen Dinge und die anderen Aussagen, die hier in diesem Text sind, auch in die Einordnung bringen. Übrigens, wenn wir darüber sprechen, dass wir seine Knechte, sprich seine Sklaven sind, dann müssen wir auch hier mal ein bisschen genauer hinschauen. Übrigens, Sklaventum im menschlichen Sinne ist verabscheuenswürdig und menschenverachtend. Das ist und bleibt so. Da, wo Menschen andere Menschen zu Sklaven gemacht haben, da ging es immer mit Brutalität und mit Menschenverachtung einher. Und das ist abzulehnen und bleibt über alle Zeiten abzulehnen. Aber wenn wir uns als die Knechte Gottes sehen und sehen sollen, dann müssen wir doch mal ganz kurz hingucken, wie sind wir denn in diese Rolle des Knechtes hineingekommen? Wir haben irgendwann verstanden, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und das Einzige, worauf der Mensch dann reagieren kann, auf diese Liebe, dass dieses Blut geflossen ist von diesem Kreuz, war doch das absolute Verschenken von uns an ihn, weil es keinen besseren auf dieser Welt gibt, oder? Wir haben uns an Jesus verschenkt, weil wir verstanden haben, was er für uns getan hat. Und das Einzige, wo wir als Menschen darauf reagieren können, ist mit absoluter Hingabe an ihn, weil er sich auch absolut für uns hingegeben hat. Und das heißt, in diese Rolle des Knechtes, in diese Rolle des Sklaven sind wir deswegen hineingekommen, weil wir uns aus Liebe an ihn verschenkt haben. Ich gehöre dir, so wie wir es eben gesungen haben. Und das ist nicht, weil Gott das eingefordert hat, sondern weil wir uns an ihn verschenkt haben. Und hier fordert Gott das auch nicht wieder zurück, sondern es ist eine Rolle, die wir selbst eingenommen haben, weil es aus Liebe passiert ist. Und das dürfen wir dabei auch absolut nicht aus der Acht lassen. Das Maß unserer Liebe zu Jesus ergibt das Maß unserer Hingabe an ihn, oder? Je mehr du Jesus liebst, desto mehr wirst du dich an ihn verschenken, weil es keinen besseren jemals gegeben hat und geben wird. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, der mich in puncto Sklave sein nochmal richtig hat aufhorchen lassen. Nämlich, es gibt eine Regelung in puncto Sklaventum im Volk Israel, was Gott seinem Volk geboten hat, was mich nochmal richtig begeistert hat, weil es mich auch richtig abgeholt hat. Die besondere Regelung in Israel war, und jetzt gucken wir mal ins Alte Testament, nämlich in diese Regelung hinein, in 2. Mose 23, Vers 12. Da steht in puncto Sklaventum, also in Sklaventum kann man im alten Israel dann hinein, wenn jemand sich verschuldet hat und so arm war, dass er sich selber an seine Schuldiger verkauft hat. Das heißt also Leibeigener von jemand anderes wurde. Und hier steht jetzt, 6 Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, aber am 7. Tag sollt ihr ruhen, damit eure Rinder und Esel sich erholen und auch eure Sklaven und die Fremden, die bei euch ausruhen können. Das heißt also, selbst Sklaven wurde von der Gesetzgebung Gottes ein Ruhetag eingeordnet. Wisst ihr, das kommt im menschlichen Sklaventum nicht vor. Bei Gott ja. Und als ich mich noch ein bisschen weiter damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass eigentlich dieses sich verkaufen als Sklave im Volk Israel das vorhandene Sozialsystem war. 3. Mose 25, Vers 10, da steht, und das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist das Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, die sich hochverschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Wisst ihr, das ist unser Gott, der sagt, okay, nicht für ein für alle Mal verloren, sondern nach 50 Jahren gibt's ein Erlassjahr und die Familie wird wieder hergestellt. Wisst ihr, das ist die Gnade unseres Gottes. Das ist die Art und Weise, wie er Sklaventum versteht, hat ein vollkommen anderes Bild als das, was wir da manches Mal im Kopf haben. Und Gott hat diese Dinge einfach vorgesehen für sein Volk und sagt, es wird nicht für alle Zeiten so sein, sondern wenn du in Schieflage geraten bist, wenn du in Situationen hineingekommen bist, wo du eigentlich nicht rein solltest, hier gibt's den Ausgang. Und wisst ihr, für uns heute gibt's den Ausgang jederzeit am Kreuz. Aber selbst hier in diesem Volk ist der Ausgang durch Gott bereits vorgesehen. Aber das geht sogar noch weiter. Und hier hat's mich echt geflasht. Da steht in 3. Mose 25, Vers 39, wenn ein Israelit aus deiner Nachbarschaft sich dir wegen Armut als Sklave verkauft, dann sollst du ihn keine Sklavenarbeit verrichten lassen. Das ist das Sozialsystem meines Gottes. Das ist der Herr, den ich kenne, der nicht die Dinge einfordert, sondern Mitgefühl und Mitleid hat mit allen denen, die in Schieflage kommen. Wisst ihr, und das ist das, was wir im Neuen Testament auch immer wieder sehen können. Gott ist ein Gott der Gnade, Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und Gott ist ein Gott, der es gut mit seinem Volk meint. Amen. Lass uns nochmal dahin gucken. Jesus spricht in diesen Versen, die wir jetzt eben gelesen haben, mit seinen Jüngern. Genauer zu den Zwölfen. Und wenn wir uns den Zusammenhang angucken, wo Jesus die Verse mit beginnt, als er diese Aufzählung bringt, da sehen wir in Lukas 17, Vers 5, nämlich, dass die Apostel unseren Herrn ansprechen und sagen, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Und daraufhin kommt dann dieser Text, den wir eben gelesen haben. Wisst ihr, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus seinen Jüngern hier klar macht, Glaube, Glaubenshandlungen und Vollmachtshandlungen und Erfolg in deinem Glaubensleben sind kein Verdienst, sondern eine Folge aus der Abhängigkeit zu unserem Herrn. Denk mal drüber nach. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir in der Abhängigkeit zu unserem Herrn dann die Dinge tun können, die er von uns wirklich erwartet. Aber wir können es nicht in Unabhängigkeit, in der Art und Weise, dass wir Dinge tun, die uns richtig erscheinen. Sondern die Abhängigkeit zu ihm lässt unseren Glauben wachsen. Wisst ihr, das Bild des Sklaven macht es deutlich. Der Sklave kann und darf nichts von sich aus tun, sondern nur im Auftrag und im Namen seines Herrn. Wenn du dir eine größere Vollmacht wünschst für das, was du im Dienst für Jesus tust, dann beweg dich hinein in diese absolute Abhängigkeit von ihm und auch in der Herzenshaltung von ihm. Jesus, ich will und ich kann nur das tun, was du mir aufträgst. Alles andere hat keinen Sinn. Ich bin ja jetzt nur auch ein paar Jahre in Gemeindearbeit und Gemeindeleitung und auch in Gemeindeberatung unterwegs. Und wisst ihr, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Leitung und Gemeinderichtung in puncto, wir gucken mal, was es für gute Ideen gibt, was wir als Gemeinde alles tun können, und dem, was wirklich tatsächlich an Auftrag von Gott da ist. Ich habe in der Vergangenheit eine Menge Fehler durch, wo ich guten Ideen nachgefolgt bin und nicht dem Reden meines Herrn. Und den Unterschied sieht man im Resultat. Gute Ideen sehen manches Mal genauso gut aus wie das Reden unseres Gottes, aber es kommt hinten nichts dabei raus, weil Gott einfach nicht segnen kann. Aber da, wo wir unserem Herrn nachfolgen, in diesem absoluten Gehorsam und auch in der Abhängigkeit zu ihm, da sehen wir auch, dass es Frucht trägt. Und da, wo wir zu aufgerufen sind, als Gemeinden und auch als Einzelne, ist, in dieser absoluten Abhängigkeit zu Gott zu stehen. Und ich habe mir für das Jahr 2019 vorgenommen, Jesus, ich möchte tiefer in diese Abhängigkeit, ich möchte tiefer in dieses Hören, ich möchte tiefer in das hinein, nur das zu tun, was du mir aufträgst, und alles an guten Ideen auf Seite zu lassen. Manches Mal gibt es mehr offene Türen, als wo wir durchgehen können. Und dann muss man auswählen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns danach ausstrecken, Herr, ich möchte wirklich nur das tun, was du mir aufträgst, und alles andere auf Seite lassen. Und vielleicht ist das auch etwas, was dich auch heute Morgen mit ermutigt, so darauf zuzugehen. Und wisst ihr, insofern ein Sklave Gottes zu sein, ein Knecht Gottes zu sein, ist etwas, was mich absolut begeistert und nicht mich runterdrückt. Übrigens, wenn hier jetzt gerade steht in Lukas 17, Vers 7, wenn euer Knecht vom Feld und von der Herde heimkommt, sagt ihr dann zu ihm, kommt und setzt dich zu Tisch und iss. Übrigens, dieser Vers spricht absolut von Gemeindearbeit. Das Bild vom Arbeiten auf dem Feld oder das Bild vom Arbeiten an der Herde spricht für uns doch heute im Neuen Testament absolut vom Arbeiten in der Gemeinde, oder? Übrigens, abseits von Gemeinde hat Gott keinen Weg dafür, sein Reich zu bauen. Es hat immer etwas mit Gemeinde und mit seinem Volk zu tun. Ich sehe mittlerweile eine große Tendenz in unserer Gesellschaft, die ja doch sehr individualistisch geprägt ist, dass Leute sagen, Gemeinde und Kirche braucht doch heute kein Mensch mehr. Um ein Christ zu sein und Jesus nachzufolgen, braucht doch keiner mehr Gemeinde. Wisst ihr, diese Bibelstelle spricht eine absolut andere Sprache. Unabhängig von Gemeinde, unabhängig vom Kollektiv, hat es nichts mit dem Weg Gottes zu tun, den er für sein Volk vorgesehen hat. Es ist und bleibt das Bild der Gemeinde und das Wesen der Gemeinde, dass Gott sein Reich in dieser Welt baut. Es gibt kein Parallelsystem. Amen. Ja, sondern da, wo sich auch Menschen aus Gemeindearbeit verabschiedet haben, manches Mal aus Verletzungen heraus, manches Mal aus irgendwelchen anderen Dingen heraus, manches Mal auch so mit diesem Wortlaut, ach, ich habe jetzt genug getan, das sollen jetzt mal die anderen machen. Ihr Lieben, dann bewegen wir uns am Herz Gottes vorbei. Weil wir Teil von dem, was hier passiert, sein dürfen und weil wir es Teil sein müssen, wenn wir im Bild unseres Gottes leben wollen. Das sage ich mit aller Ernsthaftigkeit. Bitte geht dem Zeitgeist hier nicht auf den Leim, dass es auch ohne geht. Das stimmt nicht. Sondern Gott hat nur ein einziges Bild und das ist die Ortsgemeinde. Und da darf und muss sich alles hineinbewegen. Es hat neulich jemand mal gesagt, das Beste, was Gemeinde sein kann oder das Beste, was Gemeinde tun kann, ist Gemeinde zu sein. Und zwar in dem Bild, wozu Gott sie gesetzt hat, nämlich zur Errettung der Welt. Und das, was hier in Dorsten schon geschieht und das, was wir heute hier sehen, ist eine Folge daraus, dass Menschen in der Vergangenheit auch dem nachgefolgt sind und ihr Herz und all ihr Tun dort hineingelegt haben. Und das, was wir für die Zukunft wollen, ist, dass noch viel mehr Menschen dazukommt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. So, lass mich nochmal auf dieses letzte Missverständnis oder eins dieser Missverständnisse eingehen. Es geht nicht um Dienst ohne Ende, sondern darum, dass Gott seinen Dienern nicht zu Dank verpflichtet ist. Ich glaube, hier ist ein riesen Missverständnis drin. Ich gehe nochmal kurz in den Text. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. Leute, lasst uns nicht bitte auf die Idee kommen, dass Gott uns zu Dank verpflichtet ist über das, was wir tun. Dienst ohne Ende ist eine Interpretation, aber die ungestellte Frage, auf die hier eingegangen wird, ist, wer ist wem zu Dank verpflichtet? Und wenn es irgendjemanden gibt, der irgendjemandem zu Dank verpflichtet ist, dann bin ich meinem Gott zu Dank verpflichtet. Amen. Ja, für das, was Gott alles für mich getan hat, wo er für mich ist, wo er mir einen Weg bereitet hat. Leute, da hört doch die Dankbarkeit in meinem Leben gar nicht auf. Und wenn du so in Schieflage gerätst, dass du irgendwie von der Gemeindearbeit abends nach Hause kommst und denkst, boah, jetzt habe ich aber wieder richtig einen reingehängt. War doch gut, oder? Und dann irgendwie meinst, dass von Gott ein Danke kommt, da bist du gehörig in Schieflage geraten. Eigentlich ist das hier eine Warnung vor Stolz. Ja? Wenn Christen auf einmal da stehen und zu sagen, also, Jesus, wenn du mich nicht gehabt hättest, wäre das mit deinem Reich hier ja wohl nichts geworden, oder? Ihr merkt, wie absurd das ist, wenn man das mal so formuliert. Aber dass sich solche Gedanken auch plötzlich mal in ein Herz einschleichen können, wenn man irgendwie da in Schieflage gerät, wenn man irgendwie auch viel mitgearbeitet hat und auch von Erfolg gekrönt ist, ja, da kann man auf solche Gedanken kommen. Und das, was Jesus hier eigentlich klar macht und das, was er sagt, ist, pass auf, dass dein Herz in der Einordnung vor mir bleibt und richtig bleibt. Und das ist es auch, was er uns immer mal wieder zurufen will. Du, es ist die Liebe da und es ist diese Beziehung da, wie es eben auch schon in diesem Bild, was wir gehört haben, eingeordnet ist. Aber bitte komm hier nicht in Schieflage. Jesus macht klar, wenn du von der Gemeindearbeit nach Hause kommst, dann ist es immer noch der Herr, der deinen Dank verdient hat. So, und wenn, und hier bin ich an dem letzten Punkt, dann der Herr sagt, so sprecht, wir sind alles unnütze Knechte. Da habe ich hier nochmal richtig Stress gekriegt, ne? Weil unnütz, das hört sich so an, so nach dem Motto, brauch dich nicht. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir einen Wert bei Gott haben, weil wenn Jesus sich selbst hingegeben hat, um uns zu retten, dann sind wir ein Wert, den Gott hat, weil er sagt, ich habe dich so geliebt, dass ich dich erretten will und in dem Moment bist du niemals unnütz. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen in dieses Vokabular hineingearbeitet und habe dann festgestellt, dass man dieses Wort, was hier im Griechischen steht, und ich erspare euch die Details, auch übersetzen könnte, wir sind austauschbar. Und dann kriegt das auf einmal eine ganz andere Einfärbung. Wisst ihr, wenn Gott sagt, ich setze dich wirklich gerne ein, um mein Reich zu bauen, du sollst Teil davon sein und ich möchte dich gerne gebrauchen, aber wenn du nicht willst, dann kann ich auch jemand anders benutzen, ist was vollkommen anderes, als jemandem zu sagen, du bist unnütz. Ja? Bitte fühl dich im Reich Gottes niemals als unnütz, weil Gott kann mit dir Wunder tun. Halleluja. Gott kann mit dir Dinge vollbringen, die du selber von dir niemals für möglich gehalten hast, weil es seine Kraft ist, weil es sein Weg ist, weil es sein Geist ist, der in und durch dich wirkt. Und glaub mir, du bist in der Lage, Dinge zu tun, da träumst du nicht von. Die Frage ist nur, geben wir Gott den Raum dazu? Gott will handeln. Gott will sein Reich bauen, am liebsten durch dich. Weil er sich in den Kopf gesetzt hat, kein anderes Modell auf dieser Erde hier einzusetzen, als die Menschen, die sich ihm hingeben. Und damit dürfen wir uns bereit machen, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Er kann auch andere Menschen dazu benutzen. Dann sage ich doch ganz ehrlich, wenn ich vor Gott stehe, Herr, bevor du irgendjemand anders benutzt, nimm mich. Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Herr, ich möchte, dass du mich nimmst und das mit mir umsetzt, was du dir vorgenommen hast. Ich will Teil von dem sein, was Gott sich vorgenommen hat, oder? Und damit möchte ich heute Morgen gerne einen Punkt machen. Und ich hoffe, so ein paar Missverständnisse hier mal rausgenommen zu haben, ohne diese Spannung komplett abzubauen. Aber Gott hat doch auch heute Morgen schon hier hineingesprochen und hat gesagt, hey, es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, dass du dir jetzt Stress machst, es geht nicht darum, dass jetzt ein Druck auf dir liegt, jetzt mehr arbeiten zu müssen. Ich glaube, das haben wir doch klar gemacht. Es geht doch darum, in seiner Gnade zu stehen. Es geht doch darum, dass wir unser Herz ihm hinhalten. Aber er möchte mit uns etwas tun. Wollen wir zusammen beten? Halleluja. Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag und ich danke dir dafür, Herr, dass du hier an der einen oder anderen Stelle einfach mit Missverständnissen aufräumst. Mit falschen Erwartungen, an uns selbst und auch manches Mal mit einem falschen Bild von dir. Und Jesus, wenn es einen Wunsch in unseren Herzen gibt, ist, Herr, von dir so gebraucht zu werden, dass du uns so einsetzen kannst, Herr, dass dein Reich dadurch optimal gebaut wird. Jesus, und ich möchte dir einfach sagen, dass ich dich liebe über alles und dass ich will, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Und Herr, so gebe ich mich dir auch gerne als Knecht, als Sklave hin, weil ich mich gern an dich verschenke. Und danke dafür, Jesus, dass du derjenige bist, der uns mit Liebe begegnet, dass du derjenige bist, der uns führt und leitet in alle Wahrheit. Und auch in ein Leben hinein, was Frucht trägt, weil es von dir kommt. Und die Gemeinde spricht, Amen. Amen. Übrigens noch ein kleiner Nachsatz dazu, weil ich das gerne nicht so ganz im Raum stehen lassen möchte mit dem Sklaven. Ihr alle oder die meisten von euch werden auf jeden Fall das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen. Und als dieser verlorene Sohn nach Hause kommt, und er darum bittet den Vater, dass er als Tagelöhner, sprich als Sklave aufgenommen wird, sagt der Vater als allererstes Schuhe an die Füße und Ring an den Finger. Und das allererste, was er tut, ist, ihn als Erben wiederherzustellen und ihn als sein Kind anzunehmen. Gott ist mit diesem Status des Sklaven alleine niemals einverstanden, sondern als allererstes macht er dich zu seinem Kind. Amen.